Hier ist wieder die Büchersendung im Freien Radio für Stuttgart. Ich bin Sabine Gerdling und freue mich wie immer über alle, die zuhören und Lust haben, eine Stunde lang etwas über ein Buch zu erfahren. Ich begrüße herzlich hier im Studio Anna Breitenbach. Hallo, wieder mal.
Hallo, ja, ich freue mich auch sehr, dass ich wieder ein neues Buch hier präsentieren kann und von dir befragt werde dazu und ein bisschen was erzählen kann.
Wir haben ja die letzten Bücher alle von dir hier vorgestellt, irgendwie 3 Bücher in 3 Jahren oder so ähnlich.
Ja, ich kann mich wirklich nicht beklagen und natürlich auch bedanken bei meinem Verlag, Konkursbuchverlag Claudia Gerke, die wirklich mit mir das dritte Buch in 3 Jahren macht.
Heute wollen wir vorstellen, nach dem Absturz ist das Fleisch ganz weich, Frauengeschichten unter uns erzählt. Aber bevor wir dazu kommen, vielleicht nur was zur Musik. Ich glaube, das letzte Mal haben wir auch schon Dotag Hare gespielt. In der letzten Sendung, die wir gemacht haben.
Da hatten wir die Dotag Hare auch schon mit einem Song. Und den habe ich, weil der so schön ist, habe ich den wieder ans Ende gesetzt.
Das heißt, du liebst sie wegen den Texten, wegen der Musik?
Ja, es verbindet sich da. Also so wie mit diesen Geschichten hier, die sich ja auch mit mir verbunden haben, von den Frauen, von denen ich die Geschichten gesammelt habe, so geht die Dotag Hare auch so eine freundschaftliche Verbindung mit der Mascha Kalekro, mit der Dichterin ein und nähert sich ihr an und zeigt deren Gedichte, singt deren Gedichte und das ist auch, finde ich, also animierend, auch für mein Buch hier.
Das Buch ist in deinem Oeuvre was Besonderes, einmal weil es wieder mal Prosa ist. Also in den letzten Büchern war so teilweise Prosa drin, meistens aber Lyrik. Ganz am Anfang stand mal ein Roman, der aber eigentlich auch aus Kurzprosa bestanden hat.
Ja, der Roman hat so eine ganz eigene Konstruktion mit Geschichten eigentlich auch und Zwischentexten. Und dann habe ich ein Gedichtband rausgebracht und der letzte, Dichte Nähe, ist übers Schreiben mit vielen Gedichten natürlich auch und übers Finden von Gedichten. Und jetzt war dann irgendwie, dadurch, dass die Geschichten sich gesammelt hatten und ich diesen Workshop gemacht habe bei Loretta in Stuttgart, da war es einfach Zeit wieder für Prosa.
Einmal deine eigene Prosa, aber du sagst gerade schon, du hast einen Workshop gemacht. Das heißt, du bist nicht die einzige Autorin dieser Geschichten.
Nein, überhaupt nicht. Ich habe natürlich über Jahre Geschichten gesammelt. Wenn mir Freundinnen oder Bekannte eine Geschichte erzählt haben, dann ging das wie von selber, dass ich mir zu Hause das aufgeschrieben habe, weil ich ja einfach auch eine Finderin und Sammlerin bin, sowohl von Gedichten als auch Geschichten. Und das heißt, ich hatte schon einiges gesammelt, natürlich auch eigene Geschichten. Und dann kam die Idee, dass ich so einen Aufruf machen könnte. Das erzähle ich gleich noch, weil das auch hier in dem einleitenden Text steht. Und habe aufgerufen, wer möchte mir seine Geschichte bringen oder erzählen oder auch schreiben an verschiedenen Abenden. Und dann wurde das nochmal zu den Geschichten, die ich schon hatte, nochmal richtig spannend, weil es kamen Frauen, denen sah man die Geschichte, die nachher aus ihnen rauskam, überhaupt nicht an. Also das war wirklich sehr aufregend.
Spannend für dich. Aber du hast die Einleitung schon erwähnt. Lies uns doch einfach mal daraus vor.
Frauengeschichten wollte ich sammeln zu denen, die ich schon hatte, von mir bekannten Frauen, Freundinnen. Geheime Geschichten, die wir nicht so einfach wem erzählen und wenn nur unter uns. Aber wie kam ich an diese Geschichten von fremden Frauen ran? Einen Aufruf machen in den digitalen Kanälen? Habt ihr Geschichten, die ihr schon immer mal? Ich könnte sowas wie einen Workshop anbieten. Hast du eine Geschichte, die du erzählen willst, aber nicht kannst, aber schreiben willst? Bring sie mit, wir treffen uns am Freitag ab 18 Uhr im Alimentari da Loretta in der Stuttgarter Römerstraße 8. Durch die Küche durch, die Treppe runter. Und es kamen Mails, auch schon Anfänge, halbe Storys, fragend, ginge die Geschichte? Und von meinen Geschichten würde ich auch welche mitnehmen, schauen, wie sie wirken. Ich könnte mit der Zuggeschichte kommen, wie ich fast erschossen worden war und um mein Leben gerannt, wie man so sagt. Da Loretta eine Trattoria und auch genannt Kulturgarage, die italienische Patrona, die Casa Loretta, die mit der Köchin Rosaria Molto italienisch kocht, und im UG gab es eine kleine Bühne, Klavier für Jazzabende, Lesungen. Es ging seitlich rein, ein paar hohe Holztische, Barhocker, eine Theke mit Platten, mit Antipasti waren schon gerichtet. Und ich hörte von unten Stimmen, es waren welche gekommen. Ein paar Frauenaugen schauten mich erwartungsvoll, neugierig, freundlich an. Ich stellte mich vor, erzählte, was ich machte, wenn ich nicht Geschichten von Frauen sammelte. Und los ging's. Manche zögerlich, manche gleich flüssig im Reden erzählen, als hätten sich Geschichten schon angestaut, die raus wollten an die Luft. Manche brachten Texte auch schon ausgedruckt mit zum Vorlesen, Bearbeiten. Andere waren erst mal so gekommen, mal sehen, was das hier wird. Man sieht den Leuten ihre Geschichten nicht an, was sie da aus ihrem Leben, ihrer Vergangenheit ziehen, wie aus einem älteren Stoffbeutel. Oder sie sind zu nah dran, noch drin, wissen nicht, was das für eine Geschichte ist. Andere Geschichten hatten eine harte Haut, eine Art Außenhaut. Durch die musste man erst mal durchkommen. Einigen Frauen musste ich also helfen, an ihre Geschichte zu kommen, sie anzufassen, rauszulassen, wie bei einer Geburt fast. Manchmal wollten die Frauen anonym bleiben, besonders bei den unglücklichen Geschichten. Es ist irgendeiner passiert, aber doch nicht mir. Und wollten lieber mit dunkler Sonnenbrille neben ihr stehen, verständnisvoll, mitfühlend. Manche brauchten ein Schutzschild von mir, hinter dem sie offen reden, eine böse Geschichte bloßlegen konnten. Und wenn ich die Geschichte lieber schreiben sollte für sie, mit ihr, wie das Hemd, da wurde ich zwar erst die Aufnehmerin, habe aber einfach sie dann doch erzählen lassen, weil schöner oder schlimmer hätte ich es nicht schreiben können. Und sie wollte ja dann doch auch zu Wort kommen in der Sache. So erzählen in einigen Geschichten die Frauen dann auch plötzlich mitreden in die Geschichte rein, unvermittelt. Man hört dich. Live-Sound. Aber ob die Frauen noch drin in der Geschichte waren oder raus, wir haben sie auf jeden Fall dabei. Solche Geschichten verlieren sich nicht, können auch nicht auf- oder abgegeben werden. Aber erzählt werden schon. Dazu sind sie da.
Das ist also die Einleitung zu Nach dem Absturz ist das Fleisch ganz weich. War denn von Anfang an klar, dass da ein Buch draus wird?
Nee, glaub nicht. Also ich hatte ja schon einiges gesammelt und dann an den Abenden hat sich das aber dann auch so spannend entwickelt, dass irgendwie, ja, die Vorstellung, dass jetzt jede von den Frauen mit den Geschichten, die wir da auch zusammen geschrieben hatten, wieder heimgeht und naja, vielleicht mache ich mal wieder irgendwann einen anderen Workshop, das hat uns auch nicht gefallen. Aber wir wollten auch nicht, das war in der Gruppe auch ganz klar, dass wir jetzt über die Geschichten schreiben, das ist von Monika Bergheim und das ist von so und so, sondern das war irgendwie so ein gemeinschaftliches Produkt dann, wie ein Film, den wir zusammen gedreht hatten, aus unserem Leben. Und da war das irgendwie die richtige Form, das in ein Buch zu geben. Und die Reihenfolge war auch ganz schwierig, das kann ich nachher nochmal erzählen, weil es so viele verschiedene Geschichten waren. Aber wir wollten das dann doch zeigen, was wir da zusammen uns erzählt und geschrieben hatten.
Das heißt, ihr habt euch auch öfter getroffen?
Ja, es waren mehrere Abende im letzten Jahr. Und natürlich ging das danach und dazwischen, auch zwischen den Abenden weiter. Das heißt, es kamen Mails bei mir an mit weiteren Bearbeitungen. Und dann gab es natürlich Fortsetzungen der Geschichten im richtigen Leben. Und dann habe ich so eine Form auch entwickelt, dass wir dann immer so Fortsetzungsteile auch noch reingeschrieben haben, zwischen, auch manchmal erst nach weiteren 3-4 Storys, war das dann irgendwie, ach ja, den Briefträger erkennt man wieder oder die Frau vom Hemd will noch was sagen. Und dann haben wir das einfach so dann immer wieder reingesetzt und natürlich auch Kommentare der Frauen von unseren Abenden.
Du hast jetzt mehrfach die Geschichte mit dem Hemd erwähnt, die wollen wir jetzt hören.
Sie wollte, dass ich es so schreibe, mit ihren Worten, mit all den Sternen und Tränen. Das tröstet mich, hat sie gesagt. Das ehrt meinen Schmerz, das sieht mein Unglück an und redet es nicht weg. Ich hätte dann nicht nachts in das Haus gehen sollen. Aber ich musste es tun und die Geschichte versteht das. Das Hemd. Es war so ein Sternenhimmel, ein unglaublicher Sternenhimmel. Der Himmel ganz von Sternen bedeckt. Auch die Kleinen haben hell geleuchtet. Und dann noch eine Sternschnuppe. Eine Sternschnuppe habe ich auch gesehen und mir natürlich was gewünscht. Sie hätte da gar nicht sein sollen. Aber sie musste immer wieder in das Dorf fahren, übers Wochenende oder auch länger, wo er jetzt mit seiner neuen Frau wohnte, in dem alten Schulhaus, in dem sie doch gelebt und sich geliebt hatten. Das war doch mein Haus und mein Mann. Sie übernachtete bei der einen oder anderen Freundin im Dorf, manchmal so nah an seinem, ihrem Haus, dass sie drüben die Türklingel hörte und aufspringen wollte, die Tür aufmachen. Sie wusste nicht, ob es ihr da immer gleich so gut ging, sie sich so wohl fühlte, so viel besser als in der Stadt, weil es doch ihr Dorf geworden war in den Jahren und ihr Zuhause. Oder weil er in der Nähe war, körperlich ganz wirklich in ihrer Nähe, auf der Insel des Dorfes und unter diesem Sternenhimmelszelt. Da waren wir doch beide zusammen in der Nacht. Wenn ich kein Licht im Flur gesehen hätte, wäre ich ja gar nicht ins Haus gegangen. Aber sie hatten das Licht vergessen auszumachen, als wäre es irgendwie für mich noch an. Ich habe die Klinke gedrückt und die Tür ist aufgegangen. Im Dorf schließt ja kaum einer ab. Ich bin einfach durch die Haustür gegangen in dieser Sternennacht und hinten in unserem Schlafzimmer lag er ja und schlief mit ihr. Ich bin einfach ins Haus gegangen, weil ich da hin will, weil ich da sein will. Ich gehöre doch dahin. Es roch alles wie immer nach dem Holz, das überall gestapelt war. Mit den Händen fühlte sie über das ihr doch so lange Liebe vertraute, das Geländer, die alten Türen, die Fenster mit dem Blick zur Kirche. Sie hatte schon gewusst von den Dorfleuten, dass er im Haus eine Baustelle hat, dass er die Wände einreißt, ihre gemeinsamen Räume. Damit das Alte von mir wegkommt, damit er Platz hat für seine junge Frau und das Kind, das sie von ihm kriegt. Sie hatte schon wieder gehen wollen, die Tränen flossen ihr still übers Gesicht. Da sieht sie auf der Tonne mit den rausgerissenen Mauersteinen sein Arbeitshemd liegen, das graumelierte alte Oberhemd, das sie ja gut kannte, dreckig und verschwitzt lag es da. Erst ist sie dran vorbeigelaufen, dann musste sie zurück. Es hat mich angezogen, wie magisch er, etwas von ihm. Mit dem Hemd unter dem Arm und ganz leicht beschwingt fast, bin ich wieder aus der Tür. Vor dem Haus habe ich erst mal tief die Luft eingesaugt. Alle Sterne waren noch da oben und der Tränenfluss verwandelte sich in ein wohliges Seufzen, ein zufriedenes Schluchzen. Selig schläft sie in dieser Nacht, das Gesicht in sein Hemd vergraben. Schon lange hat sie nicht mehr so gut schlafen können. Am nächsten Tag fährt sie nach Hause in die Stadt. Sie hat das Hemd im Auto auf dem Schoß und streichelt es. So wie ich ihn immer gestreichelt habe während der Fahrt. Dass es ihr da in der Nacht im Dorf immer schlechter ging, dass sie kaum noch Luft gekriegt hat wegen den Katzenhaaren, erzählt sie eher nicht. Wahrscheinlich hat sich ihre Katze auf sein Hemd gelegt. Bestimmt, weil es so gut nach ihm roch. Sie hat es noch. Sie nimmt es immer mal wieder in ihr Bett und lässt es sich eine Nacht schön schlecht gehen damit.
Zu Gast in der Büchersendung im Freien Radio für Stuttgart Anna Breitenbach, eine Autorin und Performerin aus Esslingen mit ihrem neuen Buch »Nach dem Absturz ist das Fleisch ganz weich«, Frauengeschichten unter uns erzählt. Der Titel hat mich ja schon etwas irritiert. Wie kam es denn zu dem Titel?
Ich habe meiner Verlegerin 2-3 Vorschläge gemacht, darunter auch von Höhenflügen und Abstürzen, was ja so irgendwie so ein allgemein, wie soll ich sagen, zusammenfassender Titel gewesen wäre. Und dann war auch noch diese erste Zeile von einem Gedicht bei meinen Vorschlägen. Und das Gedicht ist jetzt wirklich auch ins Buch vorne auf der Vorderseite gekommen, und nach dem Absturz ist das Fleisch ganz weich, und sie fand es natürlich viel spannender als so einen zusammenfassenden Begriff und hat auch gemeint, das macht neugierig, das öffnet einen Raum für nicht nur eine Geschichte, sondern für Geschichten. Dann haben wir uns für diesen Titel entschieden.
Wir hören jetzt eine weitere Geschichte aus dem Buch. Achso, ich wollte auch noch dazu sagen, Verlegerin, sagst du jetzt, erschienen ist das Buch im Konkursbuchverlag Claudia Gerke, haben wir bisher, glaube ich, nicht gesagt.
Aber ich habe es schon erwähnt.
Okay, gut. Also dann das Date.
Er hatte ihr vorher einige Fotos zur Abschreckung geschickt, aber sah dann deutlich besser aus in echt, sagte sie. Und wir hatten vorher alles besprochen, ausgiebig. Unsere Stimmen hatten uns auch gefallen. Das konnte also nicht passieren, dass er irgendwie eine Zwitscherstimme hatte zum Beispiel und ich nichts mehr von ihm hören wollte. Das Date. Ulm lag auf halber Strecke und hat einen Münsterplatz, wo man sich treffen kann, und ein Café, wo man sich sehen kann. Sie würden sich gegenüberstehen und sehen. Es war ausgemacht, dass sie kein Theater machen würden, wenn es schlecht lief. Wenn sie sich nicht gefallen würden, wollten sie mit Anstand aus der Geschichte herauskommen, freundlich einen Kaffee trinken, freundlich reden und freundlich gehen und sich nie wiedersehen. Wobei sie an diese Möglichkeit nicht wirklich glaubten, solange wie sie sich schon meldeten und telefonierten doch auch. Ihre Stimmen jedenfalls mochten sich. Sie war zu spät gekommen, ziemlich zu spät. Winter, Schnee und gestaute Autobahn. Sie hatte sich über die B10 nach Ulm durchgeschlagen. Er war mit der Bahn gekommen aus München. Und also hatte er schon groß und gerade, gut aussehend herumgestanden und nach etwas kleinem, dunklen Ausschau gehalten, das sie sein würde, zweifellos. Sie sah ihn. Der Münsterplatz war noch zu überqueren, ohne Stolpern hinfallen mit einem attraktiven Gang. Sie kam bei ihm an. Er sagte nichts. Er machte seine braune Lederjacke auf, er nahm sie an sich heran. Er machte hinter ihr zu. Und so standen sie erstmal da, fremd und still. Er roch leicht nach Rauch und Mann und Acqua di Gio, wie sie inzwischen weiß. Sie sahen sich gegenüber im Café. Er hatte eiskalte Hände, daran war sie schuld mit ihrer Verspätung. Sie hatte einen schwarzen Mohair-Pullover an, sie hielt einen Ärmel auf und bot ihm ihre Wärme an. Er nahm das Angebot an, kam zu ihr herein mit seinen beiden Händen in beide Ärmel, und so saßen sie, kurz geschlossen, die Augen offen. Sie siezten sich nach wie vor, und machten eventuell einen etwas merkwürdigen Eindruck in Ulm auf die Ulmer und Nicht-Ulmer um sich herum. Später sollte er ihr sagen, dass er in seinem Leben noch nie so haarige Frauenarme gehalten hatte wie da. Und sie würde verwundert sagen, aber das war mein Winterfell, das lasse ich immer wachsen in der kalten Zeit.
Eine weitere Geschichte aus Anna Breidenbach: Nach dem Absturz ist das Fleisch ganz weich. Ich habe das Buch zwar noch nicht ganz gelesen, aber einiges ja doch. Und manchen Geschichten hört man, liest man den Ton von Anna Breidenbach an, manchen weniger. Wie weit hast du eingegriffen? Wie weit haben die Frauen selber geschrieben, erzählt?
Ja, das war sehr unterschiedlich, weil ich ja auch schon einige Geschichten mitgebracht hatte aus meinem Schreiberleben, die natürlich auch meinen Ton hatten. Und die neuen Geschichten, die habe ich, die dazukamen und die sich mit den Frauen entwickelt haben, die habe ich so zurückhaltend, wie ich nur konnte. Und natürlich auch viel lieber, dass die Frauen sie selber geschrieben haben, habe ich aufgenommen in die Sammlung. Aber so Geschichten haben auch ihren Eigensinn und haben auch, das erzähle ich nachher in diesem Nachtext, der aus unserer Werkstatt, der hinten im Buch ist, die fordern auch manchmal was. Also manchmal war das Ende einer Geschichte, das eine Frau erzählte, das war für sie, ja, so war es gewesen. Aber wir merken dann im Bearbeiten, die Geschichte könnte ein viel besseres Ende haben. Und plötzlich war dann das richtige Ende, das falsche Ende. Also es entwickelten sich da einfach Sachen, wo eine Geschichte dann wirklich ihren eigenen Kopf hatte und brauchte. Und dann konnte ich mich natürlich auch manchmal nicht so gut zurückhalten, wenn ich einfach wusste, jetzt müsste diese Kurve kommen und dann würde das richtig gut werden. Und das heißt, also wir haben das nicht irgendwie markiert, jetzt hat die Schreiberin geschrieben, sondern wir haben da wirklich eine Mischung gemacht und aus dieser Erzählstimme von mir ja auch und dann, wenn die Frauen reinredeten in die Geschichte, aber natürlich habe ich als Herausgeberin da schon auch an den Geschichten mitgewirkt und die Geschichten haben sowieso selber auch mitgewirkt.
Das heißt also auch der Unterschied zwischen Wirklichkeit und Literatur. Ihr habt aus der Wirklichkeit Literatur gemacht?
Ja, wir haben dann, es hat sich so ein Schlüsselsatz auch rausgebildet von dem Semprun: Die Wahrheit einer Geschichte kann schreibend erfunden werden. Und ich habe das dann geändert in: Die Wahrheit einer Geschichte kann schreibend gefunden werden. Und das haben wir wirklich auch gemerkt, dass manche Geschichten einfach dann so sich ausgelebt haben in dem Erzählen der Frauen und in unserem Bearbeiten, dass das schon richtig dann so war. Und war, als es war. Der Furz. Diese Fleischwurst-Fachverkäuferin war scheint nicht in der Lage, mir 200 Gramm Hackfleisch abzuwiegen, ohne sich nach jedem halben Handgriff vom Hackfleisch und mir wegzudrehen und dumm rumzulachen. Das sehe ich doch. Also, was ist los? Sehe ich komisch aus? Frage ich die türkische junge Frau mit dem dick geflochtenen schwarzen Zopf, mit der ich schon mal über Frisuren, ihre gefärbten Strähnen spreche. Sie kann's nicht gleich sagen, entschließt sich aber dann doch, beugt sich vor, nicht ohne sich kurz nach den Kolleginnen umzudrehen und sagt über die Theke hinweg: Die Kundin eben vor Ihnen hat mich gefragt, was Furz auf Türkisch heißt. Ich verstehe Furz, auf so leise hat sie die Stimme gestellt und ich muss es sie leider zweimal sagen lassen, bis ich es unter der einkaufsfördernden Musik verstehe. Ich nicke, alles klar. Und warum wollte sie das wissen? Sie beugt sich wieder vor zu mir. Wegen ihrem Freund, hat sie gesagt. Das lässt allerdings einige Möglichkeiten offen. Mehr weiß ich auch nicht, sagt sie und versucht, mit dem Hackfleisch weiterzukommen. Und was heißt jetzt Furz auf Türkisch, frage ich. Sie zuckt zusammen, weil ich nicht fast lautlos geflüstert habe und Kunden sich mit ihren Einkaufswagen der Theke näher schieben, aber dann Gott sei Dank zur Käsetheke abbiegen. Sie beugt sich vor. Das kommt darauf an. Ich warte ohne jede Eile. Wir sagen bei uns zu Hause Fiss bei einem leisen Furz. Leuchtet mir sofort ein, muss ich nichts zu sagen. Und Osuruk bei einem stärkeren. Das muss ich in mir arbeiten lassen. Ich mache eine schreibende Handbewegung. Sie versteht sofort, was ich will und dreht sich, nimmt einen der kleinen Bestellblocks für kalte Platten und schreibt mir sorgfältig in Druckbuchstaben die Wörter auf. Den abgerissenen Zettel reicht sie mir still über die Theke. Es fängt wieder an, sehe ich, wie sie den Mund presst, ihr Bauch anfängt im Kittel zu beben und sage, 200 Gramm Hackfleisch bitte. Als ich dann an der Käsetheke bin und warten muss, sie bedient am Fleisch weiter, vertreibe ich mir die Zeit, indem ich nur leicht mit dem Zettel in ihre Richtung wedeln, etwas winken muss, um zu sehen, wie es sie wieder schüttelt. Und jetzt kommt ein Frauenkommentar dazu, wie immer mal wieder in diesem Buch. Vielleicht wollte sie ihrem Freund freundlich sagen, kannst du etwas leiser furzen, überlegte eine der Frauen lachend. Aber die nehmen wir nicht ins Buch, sagte eine andere, eine Furzgeschichte. Na ja, aber nur schlimme Geschichten, vielleicht doch ganz gut mal was Lustiges dazwischen.
Das war jetzt wieder ein Abschnitt aus dem Buch, nach dem Absturz ist das Fleisch ganz weich. Und da kam ja jetzt auch zur Sprache, was nehmen wir ins Buch? Wie ist denn diese Auswahl entstanden und diese Reihenfolge?
Ja, die Reihenfolge war wirklich schwierig. Und die Frauen haben auch gesagt, natürlich müssen wir mit der Liebe anfangen, es ist ja klar. Aber wir können nicht 5 Liebesgeschichten nacheinander, das wird ja auch langweilig. Dann kommen bei diesen Geschichten auch Tote zu Wort, hätte ich fast gesagt, kommen in Geschichten vor. Die können sich auch nicht gegenseitig erschlagen, haben die Frauen dann gesagt. Also wir müssen irgendwie dann haarige Geschichten, Friseurgeschichten, haben wir, glaube ich, 3 oder 4. Jede Frau, wenn du eine Friseurgeschichte erzählst, erzählt dir gleich 2, 3, wie ich da mal rausgekommen bin. Und wir haben dann an dem langen Tisch bei Loretta im Untergeschoss haben wir alle ausgelegt und haben versucht, Reihenfolgen zu finden, Gruppierungen irgendwie zu finden, Liebe und Lüste und Funde und ihre Folgen. Dann hatten wir ja auch so Geschichten, wo es um Objekte ging, wie dieses Halsband, was so zu einem Fetisch geworden ist in der Geschichte, so ein Friseur Crepe-Halsband und so. Dann haben wir Geschichten gesammelt, wo solche Objekte vorkamen und haben die dann wieder verteilt unter anderen Geschichten. Also das war nicht einfach, weil natürlich die Geschichten so unterschiedlich waren wie die Frauen und ihre Leben. Aber wir haben das dann und mit Kommentaren der Frauen und was wir so dachten dazu, haben wir dann in eine ziemlich wilde, aber Reihenfolge gemacht, die ich glaube, ganz gut finde jetzt.
Und ihr habt es ja, oder du als Herausgeberin, das weiß ich jetzt natürlich nicht, auch verzahnt mit Kommentaren und mit Geschichten, die noch Fortsetzungen haben. Ja, also es ist nicht eine Geschichte an der anderen, sondern es verzahnt sich so.
Ja, das heißt, es sind Kommentare der Frauen, dann kommen wieder 3 Geschichten später, eine Fortsetzung der Geschichte bei einer Geschichte mit diesem Mann am Fenster, einem eine Übergriffsgeschichte eines Mannes, da gibt's zwei oder drei Fortsetzungsgeschichten und man weiß natürlich sofort, der Mann mit der Zigarre, welcher Typ da gemeint ist. Und das haben wir so aufgebaut, weil wir das, vielleicht auch von meinem Roman her, wo ich auch so einen Aufbau gemacht habe, der dann für mich auch sehr so eine schöne Spannung reingesetzt hat. Und es drückt ja auch aus, die Geschichten gehen ja weiter. Also in den Frauenleben gingen einige Geschichten weiter, von denen sie uns dann berichtet haben, mir auch später noch mit Mails. Und wir werden, es gibt eine kleine Planung, ob wir wieder mit Frauentreffen anfangen und vielleicht sogar mal ein Folgeband machen mit neuen Geschichten, weiß ich noch nicht. Geschichten, auch wenn sie einen Cut haben und wir haben ein schönes Ende für die Geschichte gefunden. Was ich vorhin schon sagte, Geschichten haben ihren eigenen Willen und manche gingen dann weiter.
Und das habt ihr dann auch reingenommen?
Ja, manches haben wir reingenommen.
Gab es auch was immer. Ihr nicht reingenommen habt?
Ja, kann ich nicht sagen, sondern es ist so viel zusammengekommen. Also ich habe das natürlich nur beurteilen können an meinem PC in Word, wie viele Seiten das waren. Und wie dann die Druckvorlage kam, waren das 350 Seiten. Meine Verlegerin hat die Augen aufgerissen und wollte eigentlich eher auf 250 kommen. Das heißt, sie hat dann doch einiges sich überlegt, dass wir das mal draußen lassen. Und dann sind wir auf 270 Seiten gekommen. Das heißt, es sind aber nicht so viele. Also 3, 4, 5 Sachen sind rausgefallen. Und sie hat ja auch Fotos reingesetzt. Das heißt, wir hatten zu allen möglichen Geschichten hatten wir Fotos. Die Frauen haben die gebracht. Oder ich habe gefragt, gibt's dazu nicht irgendwo ein Foto bei dir? Und dann haben wir, hat meine Verlegerin wunderbarerweise auch ganz viele Fotos reingesetzt, was natürlich auch diesen Reality-Style der ganzen Sache sehr unterschreibt. Ich sag ja, alles nur wahre Geschichten.
Wie geht's den Frauen denn jetzt damit, als das veröffentlicht wurde? Sie sind ja alle anonym geblieben, also nicht sichtbar in dem Sinn.
Ja, das Buch ist ganz knapp aus der Druckerei gekommen, wo der Gerhard Polacek, ein Esslinger Schauspieler und Lesender natürlich auch, das Buch als allererstes bekommen hat, weil gleich am Sonntag, da hatte ich das Buch gerade 2 Tage, hat er bei den Esslinger Galgenstricken in seiner Vormittagsreihe Polacek liest, aus dem Buch gelesen. Und das war der allererste, was für mich auch lustig war, dass ein Mann als erstes dieses Buch liest. Und es waren 2 Frauen von den Abenden da, die das natürlich auch mitgenommen haben. Und ich habe auch, bevor das dann ist, dauert ja dann immer noch ein bisschen, bis es im Großhandel und so weiter dann verschickt. Ich habe es direkt beim Lager vom Verlag abgeholt. Und es herrscht noch Stille. Die Frauen lesen und ich bin sehr gespannt, was kommt. Ich habe natürlich die gleich beliefert, die bei den Abenden dabei waren. Und natürlich ist jetzt keine Geschichte drin ohne Einverständnis, dass sie am Schluss auch die letzte Fassung. Und eine der Frauen, der habe ich auch in WhatsApp geschrieben, Buch ist da und so soll ich es dir schicken. Die wohnt ein bisschen weiter weg. Nein, ich hole es mir im Buchladen. Und dann habe ich sie an die Geschichte erinnert, die von ihr drin ist. Und dann kam eine Zeile, oh yeses. Das heißt, sie war auch dann doch ein bisschen erschrocken, das dann doch gedruckt zu sehen und in der Hand zu halten. Davon mussten wir dann ausgehen. Wir werden es einfach dann raus in die Welt lassen. Und was ein zentraler Satz ist immer, Geschichten wollen erzählt werden. Dazu sind sie da.
Und wie ist die Erfahrung der Frauen damit? Also wenn ich es jetzt richtig gehört habe, waren schon einige Schreiberfahrene dabei, aber manche auch gar nicht. Wie ist die Erfahrung, was losgeschrieben zu haben oder eine Geschichte erzählt zu haben? Tut es gut? Erleichtert es?
Ja, also das eine ist, dass man eine Geschichte, die einen so bewegt hat oder mitgenommen hat oder beunruhigt hat, dass man die mal rauslassen konnte, anderen erzählen, auch bereden. Wir haben ja auch natürlich fraulich, solidarisch dann uns über das, was da passiert ist mit der Frau oder was sie aushalten musste oder so, haben wir natürlich auch geredet. Das heißt, es gab auch so ein Gefühl von, wir verstehen das, wir kommentieren das, wir fühlen mit. Aber das Interessante war auch, und das kann ich nachher noch mal ein bisschen was zu vorlesen, das Interessante auch war ja, dass die Rolle der Frau sich geändert hat. Das heißt, aus einer Geschichte, die ihr passiert ist, wurde sie zu einer Erzählerin, die diese Geschichte erzählt und die sich plötzlich in einer Werkstatt befindet, wo sie Handwerkszeug auch an die Hand bekommt und wo sie mit dieser Geschichte anders umgehen kann als nur passiv. Und das hat...
Das heißt, sie wird vom Opfer zur Gestalterin?
Ja, zur Erzählerin. Und das hat schon, das war schon deutlich, dass das eine andere Haltung gibt. Und das habe ich dann manchmal gedacht, dass es natürlich schön wäre, wenn im wirklichen Leben dann das auch eine Auswirkung hätte. Ich bin die, ich höre nicht zu, ich bin nicht dazu verdonnert, nur auszuhalten, sondern ich mache das, wie ich das will. Und wenn es diesen Effekt hätte gehabt, auch bei den Frauen etwas wirklich die eigene Stärke nochmal hervorrufen durch das, was wir da zusammen gemacht haben, das wäre natürlich ganz schön.
Wir haben jetzt noch zwei ganz kurze Geschichten und einen Teil aus dem Epilog.
Ja, genau.
Magst du zuerst die Geschichte lesen oder erst den Epilog?
Erstmal die eine von den zwei Geschichten.
Gut.
Die heißt Die Frau. Sie wollte nicht warten, bis ihre Tochter alles durchprobiert hatte, einen ganzen Arm voll. Sie wollte nicht herumstehen in der überlauten Musik. Zwei Teile hatte sie sich auch geholt, ein Oberteil, einen Rock. Wahrscheinlich würden sie ihr nicht besonders stehen oder passen, aber sie hatte zu tun, solange. Es gab keine Vorahnung, es gab keine Warnung. Als sie den Vorhang geschlossen hatte, zog sie sich aus und die Sachen an und sah auf und sah eine fremde Frau. Sie sah dreifach eine fremde Frau, die sie erschrocken ansah. Eine Frau, älter als sie je gewesen war und viel dicker, als sie je sein wollte und faltiger, als sie es zulassen würde, mit hängenden Schultern und bedrückter, als sie um Gottes Willen je sein wollte. Was hatte die denn für traurige Augen? Die Frau sah sie immer noch erschrocken an, so erschrocken, wie sie ja auch war. Sie hielt sich die Hände über den Bauch und dann schützend vors Gesicht. Sie tat ihr doch nichts. Sie wollte nur jetzt hier raus und weg und zu sich nach Haus. Als sie die Rolltreppe hochfährt, in den Sachen von der Frau, nur schnell den Mantel übergezogen und ganz allein unter den Frauen dieser Welt, hört sie eine Stimme von unten. »Wo willst du denn hin?« Das Mädchen ruft seine Mutter, denkt sie noch, und dreht sich nicht um.
Noch eine Geschichte war das, aber jetzt hören wir noch den Epilog oder einen Ausschnitt aus dem Epilog.
Ja, muss ich noch geschwind hinblättern. Hab's gleich. So. Es gab weitere Treffen natürlich. Mehrere andere Frauen kamen noch dazu. Und manche brachten gleich zwei Freundinnen, mit denen sie erzählt hatten von unseren Abenden. Die hörten erst aufmerksam zu und man sah richtig, wie es in ihnen arbeitete. Welche Geschichte könnte ich denn hier bringen aus meinem Leben? Einige Geschichten blieben für sich solo. Andere wurden gefolgt von weiteren Unglaublichen auf der realen Ebene, wie bei der Frau mit dem Hemd. Und so verrückt wie wahr. Sie hat mir die ein halbes, dreiviertel Jahr später geschickt und natürlich habe ich die in die Geschichte, in das Buch hier reingenommen. Wir wollten diesen Bericht aus der Werkstatt am Schluss auch vom Buch haben und am Anfang war alles wie immer. Ich fange mal ganz von vorne an. Die Frauen wollten so normal wie möglich anfangen, auch Bestätigung suchend. Das sah doch anfänglich alles ganz normal aus. Manche konnten ihre Geschichte auch nur von Anfang an erzählen, weil sie sie noch nicht ganz im Griff hatten oder weil sie vom Ende lieber doch noch nichts wissen wollten. Eigentlich schon Frist. Sie hoffen, sie bangen, sie wissen es aber doch schon lange. Wer weiß, wohin die Geschichte führt? Vom Anfang zum Ende. Und das Ende kann erst der Anfang sein vom Ende. Bei diesem Workshop lernte auch ich einiges dazu über die literarische Form Geschichte. Wie die Frauen auch. Sie sagten, eine Geschichte ist wie ein Filmausschnitt aus einem Leben und das geht weiter. Aber eine Geschichte lebt irgendwie auch und auch immer weiter nach dem Cut. Wenn die Geschichte rauserzählt ist, bleibt sie ja trotzdem in einem drin, aber verändert sich auch mit der Zeit, weil man nicht dieselbe bleibt. Einen eigenen oder neuen Zugang schreiben finden, einen Weg. Diese Storys, die wir zusammen gehört hatten, unter uns, in offener Verschwiegenheit und auch, was ich vorhin schon sagte, einer freundschaftlichen Solidarität, was wir so erleben, eben auch mitmachen. Diese Abende machten was mit den Frauen. Mir wird nicht was erzählt, ich erzähle euch was. Und diese Schreibflüsse können tragen und weiterbringen. Auch wenn ihre Protagonistinnen in der dritten Person blieben. Ich ist eine andere. Lieber Abstand. Bei der Stoffnähe wurden sie doch mehr und mehr von ihnen gesteuert. Sie sind hier am Zug und werden nicht mehr gezogen. Sie fühlten sich in ihrer eigenen Werkstatt. Und aber, wobei auch die Geschichte, je stärker sie wird, natürlich Macht gewinnt und erfordert, mit Mut erzählt zu werden, merkten sie, manchmal mit heldenhaften Mut.
Jetzt muss ich dich, glaube ich, dann bremsen.
Ja, alles gut. Mit heldenhaften Mut ist ein guter Schlusssatz. Okay. Und das erzähle ich dann hier noch weiter aus der Werkstatt.
Also, das war die Büchersendung mit Anna Breitenbach und dem Buch Nach dem Absturz ist das Fleisch ganz weich. Frauengeschichten unter uns erzählt, im Konkursbuchverlag Claudia Gerke erschienen. Wann kann man dich denn erleben?
Das nächste Mal trete ich auf im Esslinger Posthörnle. Das ist ein ganz schönes, feines Lokal. Und da mache ich eine längere Reihe. Anna Breitenbach liest und genießt mit Gästen vom Muttertag 12. Mai bis in den Juli rein. Und dazwischen gibt's leckerste Sachen aus der Küche zu essen. Ich lese auch mit drei geladenen schreibenden Gästen. Und das kann man auf meiner Homepage, kann man die genauen Daten und Anmeldung und so weiter kann man sehen.
Anna Breitenbach auf der Homepage und im Facebook.
Genau.
Okay, dann jetzt noch eine ganz kurze Geschichte zum
Passt
Abschluss.
Die, noch?
Die ja. Müsste eigentlich noch passen, ja.
Gern. Der Schlafanzug. Als er gegangen war, hatte sie das Bettzeug auf seiner Seite nicht abgezogen. Jede Nacht legte sie sich in seinem Schlafanzug in sein Bett, der letzte Schlafanzug, den er angehabt hatte. Und er roch immer noch nach ihm. Ein bisschen männlich, ein bisschen mufflig. Wenn er warm wurde, roch er noch stärker. Wenn sie nachts mal zur Toilette ging, musste sie die Hosenbeine hochziehen, halten, um nicht zu fallen. Wenn sie dann wieder in sein Bett kroch, war es am besten. Dann war die verschlafene Wärme, die noch unter der Decke war, seine. Und sie grub sich ganz in sie ein. Sie machte die Tür auf und wusste schon, dass er es war. Keiner sonst klingelte so, als hätte es davor schon ein Klingeln gegeben, das sie überhört hatte. Sie hielt die Tür fest und er sagte, ich wollte dir das Buch noch zurückgeben und meinen Schlafanzug holen. Der muss noch bei dir sein, weißt, der warme, der karierte. Sie sagte, keine Ahnung, aber bei mir ist er jedenfalls nicht, nahm das Buch und machte die Tür zu.
Danke, Anna Breidenbach. Verantwortlich für die Sendung war Sabine Gertling.